bohrte er die scharfe Spitze in die Haut, drückte den kleinen Kolben nieder und sank mit einem Seufzer innigsten Wohlbehagens in seinen samtenen Lehnstuhl zurück. Seit vielen Monaten hatte ich diesen Hergang täglich dreimal mit angesehen, ohne mich jedoch damit auszusöhnen. Im Gegenteil, Tag für Tag steigerte sich mein Verdruss bei dem Anblick, und in der Nacht ließ mir der Gedanke keine Ruhe, dass ich zu feige war, dagegen einzuschreiten. So oft ich mir aber vornahm, meine Seele von der Last zu befreien, immer wieder erschien mir mein Gefährte mit der kühl nachlässigen Miene als der letzte Mensch, dem gegenüber man sich Freiheiten herausnehmen dürfe. Seine großen Fähigkeiten, die ganze Art seines Auftretens, die vielen Fälle, in denen er seine außerordentliche Begabung schon von mir bestätigt hatte, das alles machte mich ihm gegenüber ängstlich und zurückhaltend. Aber an diesem Nachmittage fühlte ich plötzlich, dass ich es nicht länger aushalten könne. Der starke Wein, den ich beim Frühstück genossen, mochte mir wohl zu Kopfe gestiegen sein. Vielleicht hatte mich auch Holmes' umständliche Manier ganz besonders gereizt.
»Was ist denn heute an der Reihe?« fragte ich kühn entschlossen. »Morphium oder Kokain?«
Er erhob die Augen langsam von dem alten Folianten, den er aufgeschlagen hatte.
»Kokain«, sagte er. »Eine Lösung von 7%. Wünschen Sie es zu versuchen, Dr. Watson?« »Wahrhaftig nicht«, antwortete ich ziemlich barsch. »Ich habe die Folgen des afghanischen Feldzugs noch nicht verwunden und kann meiner Konstitution dergleichen nicht zumuten.«
Er lächelte über meine Heftigkeit.
»Vielleicht haben Sie recht. Der physische Einfluss ist vermutlich kein guter. Ich finde aber die Wirkung auf den Geist so vorzüglich anregend und klärend, dass alles andere dagegen von geringem Belang ist.«
»Aber überlegen Sie doch«, mahnte ich eindringlich. »Berechnen Sie die Kosten. Mag auch Ihre Hirntätigkeit belebt und erregt werden, so ist es doch ein widernatürlicher, krankhafter Vorgang, der einen gesteigerten Stoffwechsel bedingt und zuletzt dauernde Schwäche zurücklassen kann. Auch wissen Sie ja selbst, welch düstere Reaktion Sie jedes Mal befällt. Wahrlich, das Spiel kommt Sie hoch zu stehen. Um eines flüchtigen Vergnügens willen setzen Sie sich dem Verlust der hervorragenden Fähigkeiten aus, mit denen Sie begabt sind. Ich sage Ihnen das nicht nur als wohlmeinender Kamerad, sondern als Arzt, da ich mich in dieser Eigenschaft gewissermaßen für Ihre Gesundheit verantwortlich fühle. Bedenken Sie das wohl.«
Er schien nicht beleidigt. Seine Ellenbogen auf die Armlehnen des Stuhls stützend, legte er die Fingerspitzen gegeneinander, wie jemand, der sich zu einem Gespräch anschickt. »Mein Geist«, sagte er, »empört sich gegen den Stillstand. Geben Sie mir ein Problem, eine Arbeit, die schwierigste Geheimschrift zu entziffern, den verwickelsten Fall zu enträtseln. Dann bin ich im richtigen Fahrwasser und kann jedes künstliche Reizmittel entbehren. Aber ich verabscheue das nackte Einerlei des Daseins. Mich verlangt nach geistiger Aufregung. Das ist auch die Ursache, weshalb ich mir einen eigenen, besonderen Beruf erwählt oder vielmehr geschaffen habe. Denn ich bin der Einzige meiner Art in der Welt.«
»Der einzige nicht angestellte Detektiv?« fragte ich mit ungläubiger Miene.
»Der einzige nicht angestellte beratende Detektiv«, entgegnete er. »Ich bin die letzte und sicherste Instanz im Detektivfach. Wenn Gregson oder Lestrade oder Anthony Jones auf dem Trockenen sind, was beiläufig gesagt ihr normaler Zustand ist, so wird mir der Fall vorgelegt. Ich untersuche die Tatsachen als Kenner und gebe den Ausspruch des Spezialisten. Mein Name erscheint in keiner Zeitung. Ich beanspruche keinerlei Anerkennung. Die Arbeit an sich, das Vergnügen, ein angemessenes Feld für meine besondere Gabe der Beobachtung und Schlussfolgerung zu finden, ist mein höchster Lohn. Übrigens bin ich nicht ganz unbekannt. Meine kleinen Schriften werden sogar jetzt ins Französische übertragen.«
»Ihre Schriften? Oh, wussten Sie es nicht?« rief er lachend.
»Sie behandeln lauter technische Gegenstände. Hier zum Beispiel eine Abhandlung über die Verschiedenheit der Tabakasche. Ich zähle da 140 Sorten auf. Rauchtabak, Zigarren und Zigaretten, deren Asche sich unterscheiden lässt, wie Sie aus den beigedruckten farbigen Tafeln ersehen. Vor Gericht ist das oft von größter Bedeutung. Wenn man zum Beispiel mit Bestimmtheit sagen kann, dass ein Mord von einem Manne verübt worden ist, der eine indische Lunka rauchte, so wird dadurch offenbar das Feld der Untersuchung wesentlich beschränkt. Für das geübte